der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
So, herzlich willkommen mal wieder zum D3Con-Podcast. Heute sitzen wir mal wieder zu dritt hier zusammen. Freundlicherweise ist Erik Siegmann wieder dabei als Co-Host und Mitveranstalter sozusagen, weil wir auch wieder co-produzieren mit dem Marketing Transformation Podcast.
Ja, herzlich willkommen auch zum Marketing Transformation Podcast. Schön, dass wir wieder hier so in trauter Runde zusammensitzen dürfen.
Ja, das freut mich auch sehr. Schön, dass du mit dabei bist, Erik. Und außerdem begrüßen wir natürlich auch unseren fantastischen Gast des Tages. Das ist Jan-Philipp Wachsmuth, Marketingleiter von Otto. Ein großer E-Commerce-Player aus Hamburg, der jedem ein Begriff sein sollte. Und heute lernen wir mal ein bisschen von dir über die Strategie zum Thema Digital-Marketing bei Otto. Davon hast du sicherlich einiges zu verraten. Aber vielleicht fängst du an, erstmal ein bisschen von dir zu erzählen. Wie bist du da reingeraten? Wie kommt man zu diesem Job?
Was hast du vorher? Ja, erstmal vielen Dank für das Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie kommt man da rein? Ich fange mal ganz am Anfang an. Ich habe klassisch BWL studiert, tatsächlich in Bielefeld an der Uni. Und wenn man dann in Ostwestfalen studiert, dann ist der Weg zu Bertelsmann nicht so weit. Da habe ich tatsächlich angefangen als Assistent der Geschäftsführung bei einer Bertelsmann-Tochter Avato. Wir haben uns im Schwerpunkt um Dialog- oder Direktmarketing gekümmert. Das war alles irgendwie sehr offline, irgendwie postalische Mailings, ein bisschen E-Mail und irgendwann wurde dann eine Agentur gekauft, Nayoki damals sozusagen, hat Avato die einverleibt. Und in dem ganzen Prozess war ich drin und das war sozusagen eigentlich mein Start, irgendwie so ein bisschen mit dem Thema Online-Marketing in Berührung zu kommen. Wir haben die Produkte bei Avato dann auch an unsere Kunden mit vertrieben und bin dann da verschiedene Positionen durchgelaufen, habe einen Vertriebsbereich geleitet und irgendwann hat es mich dann aus familiären Gründen nach Hamburg verschlagen. Bin dann nach Hamburg gekommen zu eProfessional. Ist vielleicht einigen ein Begriff, Performance-Agentur und gehörig zu Axel Springer bzw. zu Aben. Habe da dann angefangen im Business Development, habe das aufgebaut, das ganze Sales-Thema. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, war so das ganze Thema Facebook Advertising in aller Munde. Da ist das irgendwie gerade losgegangen und da wir schon viele Kunden hatten, die tatsächlich irgendwie im Search-Umfeld oder im Display-Umfeld unterwegs waren, war es auch irgendwie, lag es auf der Hand, da tatsächlich irgendwie Facebook Advertising mit zu verkaufen und das hat sehr gut funktioniert. Und ich habe daneben dem ganzen Sales-Thema tatsächlich auch das Social-Advertising-Team mit aufgebaut. Sind, glaube ich, heute immer noch bei eProfessional eine der größten Agenturen, was Facebook-Advertising angeht. Das habe ich auch 2 Jahre lang bei eProfessional dann gemacht. Parallel tatsächlich habe ich auch noch das ganze Thema Display-Advertising dort übernommen. Da war eigentlich so mein Auftrag tatsächlich auch in das ganze Thema Programmatic reinzugehen. Wir waren sehr klassisch unterwegs und ich glaube, am Ende machen wir jetzt oder haben wir damals als eProfessional 80% Programmatic-Kampagne gemacht von den ganzen Kampagnen. Das war sozusagen dann so mein Aufgabenfeld, Social und Display-Advertising. Und irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich nicht auch in die Geschäftsleitung mit gehen möchte und habe dann die letzten 2,5 Jahre von meinen 6 Jahren bei eProfessional tatsächlich in der Geschäftsleitung mitgearbeitet und konnte da tatsächlich auch die Geschicke bestimmen, auch eine sehr spannende Zeit. So nach 6 Jahren Agentur war es dann tatsächlich so an der Zeit, wirklich mal die Perspektive zu ändern. Und da hat das sehr gut gepasst, dass Otto tatsächlich gerade einen Bereichsleiter im Online-Marketing gesucht hat. Und wir da eigentlich auch relativ schnell dann zusammengekommen sind. Das hat ganz gut gepasst. Von den Themen natürlich sehr ähnlich zu den Themen, die ich bei eProfessional gemacht habe. Und ja, seit Anfang Mai bin ich sozusagen jetzt dabei und leite das Online-Marketing-Team.
Sehr gut. Jetzt bist du ja sozusagen noch ganz frisch, unverbraucht. Otto ist ja ein Unternehmen, was sich in den Jahren stetig gewandelt hat und sich weiterentwickelt hat. Ne? Vom ehemaligen Weltmarktführer des Universalversandhandels, also Gruppe, bis zum Spezialisten in vielen Marken. Und kannst du uns noch ein bisschen so einen Ausblick geben oder erstmal einen Einblick, wo Otto heute steht im E-Commerce und was so die Pläne und Strategien für die Zukunft sind?
Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich finde die Aufgabe sehr spannend. Otto hat jetzt ist jetzt dieses Jahr 70 Jahre geworden, also hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und ich glaube so, der erste große Wandel war dann wirklich vom Versandhändler zum E-Commerce-Unternehmen. Das ist ja tatsächlich irgendwie schon passiert in den letzten Jahren. Also halt über 90% aller Umsätze, die wir machen, sind halt online. Das ganze Kataloggeschäft, wo ja letztes Jahr, glaube ich, noch die große Meldung war, der letzte Katalog wird irgendwie eingestellt. Das war, glaube ich, jetzt in über Jahre schon tatsächlich ein Thema, was gar nicht mehr so riesig war. Das heißt, Otto ist seit langem wirklich schon einer der großen E-Commerce-Player. Und ja, was jetzt tatsächlich sehr spannend wird, ist, dass Otto zur Plattform wird. Das heißt, wir sind aktuell dabei, wirklich in vielen IT-Projekten dieses Thema zu stemmen, sodass wir dann im nächsten Jahr ab dem zweiten Quartal wird es dann losgehen. Wir sind jetzt schon im ersten Test, dass wir dann wirklich zur Plattform werden und dementsprechend auch andere Partner auf otto.de lassen und die darüber dann tatsächlich verkaufen dürfen. Also momentan startet das irgendwie mit 200 Partnern. Da muss natürlich irgendwie backendseitig einiges angepasst werden, Payment-Prozesse, Konkurrenz am Artikel, all solche Sachen, die man dann irgendwo IT-seitig natürlich irgendwie handeln muss. Logistik, da steckt richtig viel dahinter. Da ist Otto jetzt dran, auch schon seit, nicht jetzt erst irgendwie seit ein paar Monaten, sondern tatsächlich irgendwie seit 2 Jahren. Und jetzt wird es halt langsam konkret, weil nächstes Jahr geht's los. Und das wird schon, glaube ich, der größte Change, den Otto dann in der Geschichte erlebt hat. Und da freue ich mich riesig drauf. Wir haben aktuell, nur mal so als Einordnung, halt ein Produktportfolio von 3 Millionen Produkten, die in dem Shop irgendwo sind. Es soll dann tatsächlich irgendwie mit Plattformen wird sich das verdreifachen. Also da wird man irgendwie schon irgendwie an die 10 Millionen Produkte kommen. Das Ganze ist jetzt irgendwie angelegt, dass wir das bis 2024 tatsächlich abgeschlossen haben. Und dementsprechend soll natürlich auch Umsatz und Ergebnis mitwachsen. Wie gesagt, wir starten jetzt gerade mit 200 Partnern, die jetzt erstmal ongeboardet werden. Da sind natürlich die Testläufe dabei. Und bis 2024 sollen über 20.000 Partner auf der Plattform Otto dann tatsächlich auch ihre Produkte verkaufen können.
Das ist eine Riesentransformation oder eine Weiterentwicklung, wenn ich dich aber richtig verstehe. Wenn du sagst, vom Händler zur Plattform, ihr fahrt aber ein duales System, ihr habt trotzdem auch noch eigene Inventare, wenn du sagst, irgendwie am Produkt hängt jetzt mehr als nur ein potenzieller Händler.
So. Ja, genau. Also das Händlergeschäft, was wir jetzt haben, das läuft dementsprechend weiter. Also wir sind praktisch dann Händler und Marktplatz.
Mhm. Okay. Das ist ja für den Bereich, den du verantwortest. Also ich habe verstanden, du bist für alle digitalen Kanäle verantwortlich. Ist das ja eine ganz schöne weitere Herausforderung. Die Komplexität dadurch wird ja nicht geringer. Kannst du so ein bisschen kurz so Einblicke in deinen Marketingmaschinenraum geben, wie der aufgestellt ist und wie ihr organisiert seid?
Mhm. Genau, also wir im Online-Marketing sind ein Team von knapp 100 Mitarbeitern. Wir haben erstmal die ganzen klassischen Online-Marketing-Kanäle, Search, also SEA, PSM, PLA, dann haben wir den ganzen Display-Bereich, dann haben wir einen Programmatic-Bereich, dann haben wir Affiliate und Social Ads noch. Dann ist tatsächlich bei mir noch die Abteilung Blogs und Content, die tatsächlich noch dabei ist. Und wir haben ein relativ großes Team, was Online-Marketing Intelligence ist. Das ist dann irgendwie auch nochmal aufgeteilt in auf der einen Seite Analytics und Controlling und in Technologie und Infrastruktur. Mhm. Und in Summe sind das, also die letztendlich alles bereitstellen, um irgendwie Kampagnen tatsächlich dann auch irgendwie auszuführen. Und das ist dann ein Team von knapp 100 Leuten, die tatsächlich dann unser ganzes Online-Marketing aussteuern, bewerten, analysieren. Und dazu haben wir halt bei Otto, und das war, finde ich, auch echt enorm. Ich habe jetzt auf Agenturseite dann schon mit vielen Kunden zu tun gehabt. Das habe ich irgendwie bei keinem Kunden so erlebt. Ein riesiges BI-Team. Also da sind über 200 BI-Leute noch dabei, die jetzt natürlich nicht bei mir irgendwie sind, sondern in der Nachbarabteilung, aber mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Auch viele Technologien, die wir irgendwie selber nutzen oder selber entwickelt haben, die dann tatsächlich mit uns zusammen da selber gestaltet haben, entwickelt haben, die wir auch einsetzen. Und das läuft natürlich irgendwie dann schon Hand in Hand. Und das ist so, wie wir sozusagen unser Online-Marketing aussteuern.
Mhm. Ist CRM oder CRM-Retentional Prozesse, sind die auch bei dir oder ist das auch eine Schwesterabteilung?
Das ist auch eine Schwesterabteilung, wo wir aber auch sehr eng zusammenarbeiten. Ist auch ein Thema, wo wir tatsächlich jetzt, also wir haben eine DMP, mit der wir arbeiten, aber wo wir uns momentan auch tatsächlich umgucken und gucken, wie wir künftig noch besser irgendwie das miteinander vereinen, weil ich glaube auch, dieses ganze Thema Marketingsteuerung, also wie steuere ich sozusagen meine Budgets aus, da liegt noch sehr viel Potenzial oder auch Effizienz. Deswegen, das Wichtigste ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, bei allen Unternehmen so, dass du irgendwie eine saubere Datenbasis hast für alles, dass du irgendwie schon alles an einem deinem Kunden hast, die ganzen Informationen, und dann tatsächlich auch über alle Kanäle hinweg, und das sind dann tatsächlich nicht nur meine, sondern auch CRM-Kanäle oder E-Mail, dass man dann gucken kann, wie steuere ich meine Marketingmaßnahmen aus und wie kann ich sie effizient aussteuern, wie viel Kontaktpunkte braucht überhaupt der Kunde noch oder übersteuere ich den? Also das ist das, wo wir uns auch momentan mit beschäftigen, also das ganze Thema Marketingsteuerung.
Mhm. Okay, also ich habe verstanden, ihr habt eine sehr große BI, ihr habt auf der anderen Seite die CRM-Prozesse und bei dir die Kanäle, die vermutlich dann überwiegend akquisitorisch getrimmten Kanäle. Ich habe im Vorgespräch verstanden, dass ihr auch alle Funnel-Stufen abdeckt, also vom Lower Funnel im Search bis zum Upper Funnel im Display. Kannst du uns so sagen zu der Arbeitsteilung? Also 100 Leute, sagst du, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr sehr viel selbst macht, oder? Inwiefern? Lasst ihr euch da unterstützen von Agenturen? Was macht ihr selbst?
Ja, wir machen tatsächlich, ich glaube, das ist Otto bekannt für, macht sehr viel selber. Wir arbeiten hier und da natürlich schon auch noch mit externen Partnern. Also wir haben jetzt nicht alle Technologien tatsächlich selber, aber wir haben im Search einen eigenen Bidder. Auch im Programmatic arbeiten wir gerade dran, kann ich vielleicht später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wir haben auch irgendwie im Social noch ein externes Tool. Also das heißt, dass es bei den Tools ist es so ein bisschen gemischt. Da gucken wir halt immer, was macht tatsächlich auch Sinn und was können wir tatsächlich auch selber entwickeln. Bei manchen ist auch, der Markt entwickelt sich da so rasant, da musst du natürlich intern auch immer die Kapazitäten haben, um natürlich da ein Tool zu haben, was irgendwie State of the Art ist. Ich glaube, das ist natürlich auch immer die Frage. Also hast du intern irgendwo die Manpower, um ein Tool zu entwickeln, was besser ist als die Markttools? Das muss man sich halt irgendwo immer fragen, aber wir machen sehr viel selber, auch die ganze Kampagnensteuerung machen wir tatsächlich mit unserem Team natürlich selber. In Peakzeiten haben wir noch eine Agentur, eine Performance-Agentur, die uns hier und da mal aushilft, aber das ist tatsächlich dann für Peakzeiten oder für ein paar Kooperationsgeschäfte im Display, die wir haben. In der Regel wollen wir aber auch tatsächlich, dass wir irgendwie das selber machen. Wir wollen ja die Steuerungsintelligenz auch irgendwie sehr nah bei uns am Unternehmen haben und sagen halt auch, dass wir die Daten nicht unbedingt zwangsläufig mit Partnern teilen wollen, die vielleicht irgendwie auch für einen Wettbewerb irgendwie arbeiten. Aber das ist tatsächlich so die Philosophie bei Otto. Wobei ich jetzt nicht grundsätzlich gegen Agenturen bin. Ich habe jetzt 6 Jahre in der Agentur gearbeitet. Ich glaube schon, dass es für viele tatsächlich auch Sinn macht, mit Agenturen zu arbeiten. Ich finde, das hängt auch immer so ein bisschen daran, welchen Standort hat man. In vielen, ich habe das gemerkt, irgendwie auf Agenturseite, viele hatten da wirklich Probleme, auch irgendwie gute Mitarbeiter zu finden. Von daher, für die macht es sowieso Sinn, irgendwie mit Agenturen zu arbeiten. Es hängt aber auch tatsächlich auch ein bisschen an der Media-Budget-Größe, würde ich sagen, weil wenn du dann für irgendwelche Tools, mit denen du irgendwie aussteuerst, 1-2% zahlst, kommt da halt bei viel Media-Budget schon einiges zusammen. Und da muss man sich dann immer ausrechnen, kann ich dafür nicht irgendwie auch Entwickler einstellen, die tatsächlich irgendwie was Eigenes machen oder auch eigene Kampagnen umsetzen, wenn du irgendwie für eine Agentur viel zahlst. Ich glaube halt, je größer die Schlagkraft ist irgendwie eines Unternehmens, je eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es tatsächlich auch in-house umsetzt.
Mhm.
wenn man das denn hinkriegt, ne? Also das wäre jetzt auch nochmal so meine Frage gewesen. Du hast ja mit deinem Hintergrund eine ganz gute Erfahrung dazu, kennst Agentur, das Agenturthema, die Agenturperspektive ganz gut und jetzt eben auch die Konzern- und werbetreibenden Perspektive, ne? Dazu kommt ja wahrscheinlich noch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man die Ressourcen und Kapazitäten in-house hat, von denen du auch ja gerade schon gesprochen hast, ne? Dass du zum Beispiel Entwickler hast, die irgendwelche Tools selber bauen, ist ja nicht selbstverständlich, das scheint ihr so halbwegs zu haben, aber sicherlich auch nicht in unbegrenztem Maß, ne? Und dass ihr eben auch das Know-how in-house habt, kriegt Otto auch eher hin, weil er jetzt schon seit 20 Jahren auch irgendwie oder sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich, ne, erfolgreich E-Commerce macht. Das gilt ja auch nicht für jeden BASF oder so, mit dem man es sonst vergleichen würde. Ne? Die sind halt noch viel stärker darauf angewiesen, mit Agenturen zu arbeiten, weil sie gar keine Chance haben, in-house so ein Know-how aufzubauen.
Genau, also das stimmt. Also du musst natürlich in-house das Know-how haben, sonst macht es keinen Sinn. Und ich bin auch nicht irgendwie grundsätzlich gegen externe Tools. Man muss das irgendwo immer benchmarken und irgendwie auf die KPIs schauen. Wir gucken auch schon mal wieder irgendwo externe Tools an, ob das irgendwie nicht Sinn macht, irgendwie das tatsächlich irgendwie extern zu vergeben oder machen wir es intern. Auch im ganzen Search ist es so, dass wir natürlich irgendwo einen eigenen Bidder haben, mit dem wir, der richtig gut ist, aber trotzdem testen wir irgendwie auch mal Smart Bidding bei Google, weil das halt einfach mal Nutzersignale sind, die auch trotz einer guten BI-Abteilung, die man einfach nicht hat. Das muss man irgendwie fairerweise sagen. Das sind halt Nutzersignale, da kannst du die beste BI-Abteilung hinsetzen. Wenn diese Signale nicht da sind, dann wird es halt schwierig, aber da laufen halt immer mal wieder Tests.
Das ist ja vermutlich auch ein Luxusproblem. Also eigene Technologie ist ja auch etwas, wenn man irgendwie zu den Top 3 oder Top 5 der deutschen E-Commerce-Unternehmen gehört, dann kann man sich sowas leisten. Also das kannst du auch zwischen der BASF und Otto ist das gar nicht so trivial, eigene Technologie auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Ne? Das, aber das ist ganz interessant. In eurer Größenordnung macht das sicherlich in vielen, also ihr könnt es ja auch testen. Ne? Ihr könnt ja, es gibt ja keine Knappheit an Technologie, oder?
Nee, definitiv nicht.
Sehr gut. Die, wollen wir zum Programmatic kommen oder hast du noch in den anderen...
Ich hatte noch ein so ein bisschen allgemeineres Thema vorweg, kurz, wenn das okay ist. Und zwar würde mich mal deine Meinung interessieren. Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass du bei eProfessional auch sehr stark in dieser Welle drin warst, in der so das Social Advertising und Facebook und Instagram sicherlich auch aufkamen. Das ist ja gewissermaßen so die letzte große Verschiebung von Budgets zwischen Digitalkanälen gewesen, ne? Dass da irgendwie Budget aus dem Display und vielleicht auch teilweise aus dem Search irgendwie dahin floss. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? Wie siehst du aktuell noch Veränderungen in der Gewichtung der verschiedenen Kanäle oder ist das jetzt irgendwie seit einiger Zeit so relativ stabil, zum Beispiel bei euch jetzt bei Otto oder vielleicht auch bei anderen aus der Vergangenheit? Gibt es da noch irgendwo einen Trend, wo du sagst, Display nimmt wieder stärker zu, weil es irgendwie neue Themen gibt, die gut funktionieren oder gibt noch irgendwie, fließt irgendwie Geld in Influencer? Das ist ja vielleicht das Einzige, was jetzt nochmal in den letzten Jahren neu dazugekommen ist. Ne? Ist das bei euch so relevant?
Also ich glaube, so den tatsächlich großen, signifikanten Shift war tatsächlich so, als die Plattform Facebook dann irgendwie auf den Markt gekommen ist, wo wirklich da tatsächlich nochmal irgendwie auch in relativ kurzer Zeit viele Budgets reingelaufen sind. Mhm. Ich glaube, was tatsächlich auch nochmal ganz spannend ist, es kommt auch darauf an, was man für eine Kundenstruktur hat, aber ist das ganze Thema Retail Media, wo nochmal Budget wirklich reinläuft. Ich glaube, das ist das, was irgendwie stark wächst. In diesem ganzen Kontext Plattform, Otto wird zur Plattform, ist es natürlich auch so, dass Otto da auch dran gedacht hat. Und,
Da gab es noch eine weitere Verschiebung, du gerade erwähnt hast, ne? Die von nach Facebook kam noch Amazon als ernstzunehmender Publisher.
Das ist komplett an uns vorbeigegangen.
Der vermutlich ein Publisher, mit dem wir nicht so richtig gut zusammenarbeiten können.
Nein, da arbeiten wir natürlich nicht mit zusammen, aber wir haben halt eine eigene, die Otto Group Media gibt es ja noch, oder uns als Internet Retail Media Unit, die wir jetzt tatsächlich da in dem Kontext mit den ganzen Partnern, die wir aufbauen, werden wir da natürlich auch noch diverse Produkte irgendwie an den Markt bringen. Und wenn man dann irgendwann erstmal wirklich eine gewisse Anzahl an fremden Partnern bei uns auf der Plattform hat, dann werden natürlich auch so Produkte wie Sponsored Product Ads und sowas auch bei uns geben. Und das sind tatsächlich nochmal natürlich auch eine Verschiebung von Budgets, die auch dahin gehen. Ansonsten große Verschiebungen, wie es jetzt damals war, sehe ich jetzt aktuell nicht. Also es wird immer mal wieder irgendwie viel getestet, aber das ist nicht so, dass man da jetzt eine riesige Verschiebung hat.
Okay, cool.
Ja, total interessanter Punkt, ne? Dass diese Plattform natürlich dann Publisher und Advertiser in einem sind. Das bringt eine ganze Menge Paradigmenwechsel mit sich. Aber super spannend. Die wollen wir ein bisschen in die Programmatic-Welt einsteigen, wie ihr da aufgestellt seid und wie auch so eure Erfahrung ist. Ich habe so aus deinen Ausführungen gerade so gehört, dass ihr beide Welten habt, dass ihr sozusagen so eine Art Private Deals oder Direktbeziehung habt und dass ihr euch in der freien Wildbahn programmatischen Welt auch bewegt. Erzähl doch mal ein bisschen, was sind so deine Erfahrungen?
Genau, also grundsätzlich kann ich vielleicht mal sagen, ich bin schon großer Fan vom Programmatic Advertising. Ich glaube, das ist auch die Variante, wie sich der Display-Einkauf künftig gestalten wird. Und das nicht nur irgendwie im Display, sondern tatsächlich auch in anderen Channels. Also Digital Out-of-Home, TV wird irgendwann auch soweit sein. Ich glaube, das ist schon die Zukunft. Wann das jetzt genau kommt, kann ich natürlich nicht sagen. Also von der Einkaufslogik her ist das schon das, woran ich glaube. Das, warum wir auch noch viele Direktkooperationen haben, ist halt, dass nicht immer die KPIs, und das habe ich zu Agenturzeiten auch schon gesehen, die KPIs das widerspiegeln, was sie eigentlich müssten. Eigentlich sagst du ja, du gehst viel gezielter raus, du hast irgendwie ganz viele First-Party-Daten, Third-Party-Data, die du irgendwie anreichern kannst, und damit müsstest du ja eigentlich bessere Ergebnisse erzielen können, als wenn du irgendwie das Oldschool-Geschäft irgendwie noch machst. Ist aber oftmals nicht der Fall, muss man sagen, und das hat verschiedenste Gründe. Ein Grund ist mit Sicherheit auch das ganze Thema Transparenz. Also was man schon sagen muss, ist, dass in dem ganzen Programmatic-Geschäft, im Gegensatz zu dem Geschäft, wie es früher war, wo man irgendwie direkt das Geschäft mit dem Publisher gemacht hat und den Hörer in die Hand genommen hat und eingebucht hat, ist es halt jetzt so, dass wir irgendwie schon viele Intermediäre dazwischen haben. Ne? Wir haben irgendwie viele Parteien, die irgendwie auch verständlicherweise von dem einen Werbeeuro auch ihre paar Cent abhaben wollen. Und das ist in Summe dann so, dass man sagen muss, dass die KPIs oftmals gar nicht so viel besser waren als bei irgendwelchen Direktgeschäften. Das muss man fairerweise sagen. Das sage ich jetzt wirklich jetzt auch aus Agenturhintergrund. Mhm. Und genau.
Ist der Grund für diese, du hast gerade gesagt, da gehen halt viele Euros auf dem Weg verloren. Ist das aus deiner Sicht eher Ineffizienz oder auch Fraud?
Ich glaube, das ist grundsätzlich hauptsächlich erstmal, dass da beides. Also das ist halt so, dass, glaube ich, viele Advertiser, die auch mit Agenturen arbeiten, dann vielleicht auch gar nicht genau wissen, was da irgendwie passiert, bis der Werbeeuro dann am Ende irgendwie da ankommt. Dann hast du halt viele, die sich da einschalten. Fraud ist halt die Frage, wo du einbuchst. Ich glaube gar nicht, also ich kann gleich ein bisschen was erzählen, wie wir das aufgebaut haben. Wir haben mit Fraud irgendwie gar nicht so ein Riesenproblem. Mhm. Aber es sind tatsächlich natürlich auch, eine DSP möchte irgendwie Geld haben, eine Agentur, die das einbucht, möchte davon ein bisschen Geld haben. Eine SSP möchte auch irgendwie auch noch Geld verdienen. So, da haben wir irgendwie schon mal ein paar Player, die irgendwie dazwischen sind, wo von diesem Werbeeuro tatsächlich nicht mehr so viel ankommen. Ne? Also es war, glaube ich, irgendwo mal so eine Studie von Ubiquiti, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, was bei denen da angekommen ist, ich glaube 40 Cent oder sowas von einem Euro. Ja, und irgendwo, vielleicht sind es nicht 40 Cent, aber es geht auf jeden Fall schon relativ viel verloren. Und das musst du erstmal überkompensieren mit besseren Daten und einer gezielten Aussteuerung.
Mhm. Genau. Ich glaube, Flo Heinemann hat das mal die überladene Wertschöpfungskette genannt, ne? Weil so Technologie, aber auch Dienstleister drin hängen, die ja teilweise auch ohne böse Absicht sich ihren Teil rausschneiden. Umgekehrt, in der alten Welt gibt es halt auch viele Arbitrage-Effekte, die garantiert keinen Mehrwert bringen. So. Aber like-to-like, Transparenz, du sagtest, ihr probiert dann weitere Settings aus. Genau. Kannst du dazu was sagen?
Genau, also grundsätzlich sind wir am Programmatic schon so, dass wir aktuell unser Hauptsetup läuft auch auf einem externen Stack und sind da ganz normal unterwegs, aber dieser Punkt, dass man irgendwo wirklich diesen Transparenzverlust hat und von diesem Werbeeuro nicht so viel ankommt und wir tatsächlich so das Setup haben, auch mit unserer BI und auch eigene Technologie bauen können, auch viele Algorithmen schon gebaut haben, haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen einfach mal diese Intermediäre auszuschließen und versuchen unsere eigene Display-Infrastruktur aufzubauen und die sieht mehr oder weniger so aus, dass wir einen Steuerungsalgorithmus mit BI gebaut haben, dass wir ein Frontend gebaut haben, das eigentlich wie eine DSP agiert und wir am Ende dann bei allen Vermarktern, wenn nicht bei allen, bei vielen Vermarktern, tatsächlich direkt im Header irgendwie eingebunden sind. Das heißt, wir brauchen in dem Fall auch keine SSP mehr. Also das haben wir sozusagen auch selber irgendwie aufgebaut, weil wir diesen Algorithmus dann haben, der dann tatsächlich irgendwie aussteuert. Und wir sind bei einigen Vermarktern da tatsächlich drin. Ist auch so, dass die alle da aktuell ganz begeistert sind. Wir haben unsere ersten Tests da jetzt gestartet. Im Mai war das schon und sehen da genau den Effekt, den ich irgendwie gerade erzählt hatte mit der Transparenz und dass von dem Werbeeuro nicht so viel ankommt, sehen wir jetzt, dass da doch deutlich mehr ankommen kann. Und ja, das ist sozusagen für uns jetzt ein Pilot. Wir testen das jetzt weiter, müssen natürlich auch gucken, ob wir das irgendwie skalieren können. Und waren aber bislang ganz spannende Ergebnisse.
Die, wenn du von Programmatic sprichst, welche Funnel-Stufen könnt ihr da jetzt schon sinnvoll erreichen? Sind das eher so die Mid-Funnel-Stufen, also die Retargeting-ähnlichen oder Custom-Audience-ähnlichen Segmente, oder schafft ihr es auch schon in rauen Mengen Akquisitionspotenzial durch Lookalikes und Prospecting zu machen?
Ja, ist eine berechtigte Frage. Ich würde mal sagen, wir sind sehr, sehr viel aktuell noch im Mid-Funnel und im Lower-Funnel unterwegs. Ja, haben uns natürlich irgendwie auf die Fahne geschrieben, auch wenn wir jetzt irgendwie unser eigenes Setup dann aufbauen, und da testen wir auch gerade irgendwie, dass wir irgendwie mehr in Reichweite irgendwie auch noch reinkommen. Du wirst immer so ein paar Preferred Deals und so weiter irgendwo haben. Aber ich muss schon sagen, wir sind stark irgendwie im mittleren und im Lower Funnel unterwegs. Alles, was irgendwie im Upper Funnel ist, das, was eh nicht programmatisch einbuchbar ist, natürlich sowieso, aber auch so ein paar andere Direktkooperationen, da sind wir tatsächlich auch noch wirklich auf dem alten Weg unterwegs. Haben uns aber tatsächlich auf die Fahne geschrieben, jetzt auch künftig fürs nächste Jahr einen deutlichen Shift nochmal Richtung Programmatic zu machen. Und unsere Vision ist eigentlich schon, dass wir alles über unser Programmatic-Stack dann irgendwo aussteuern, was möglich ist.
Okay, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr einen proprietären Programmatic-Stack habt, dann seid ihr vermutlich auch schon sehr weit in der Attribution, damit ihr unterschiedlichen Touchpoints in einer Customer Journey so richtig also sehen und bewerten könnt. Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, also wir haben, ich glaube, Otto war sogar einer der ersten, die irgendwie ein Attributionsmodell aufgebaut hat. Und ich fand es jetzt ganz spannend, weil ich ja jetzt neu dazugekommen bin, und ich kenne das von Agenturseite auch immer noch so, dass viele irgendwie ihr Attributionsmodell aufgebaut haben. Ob es ein statisches oder ein dynamisches, ist egal. Man hat dann irgendwie immer drauf geguckt, aber so richtig war man sich dann irgendwie nicht so sicher, und hat man doch wieder auf die eigenen Zahlen geguckt und hat das dann irgendwie doch nicht geglaubt. Das finde ich bei Otto schon bemerkenswert. Also da ist wirklich das Attributionsmodell, das hat auch die BI-Abteilung dann wieder in Zusammenhang mit uns erstellt, ist ein dynamisches Modell, wo viele statistische Modelle dann dahinter liegen. Und das ist sozusagen bei Otto tatsächlich so die Wahrheit. Also danach steuern wir aus. Es gibt auch keine andere Wahrheit. Das hat man nämlich sonst immer. Da guckt man irgendwie dann immer auf die Einzelwerte der Kanäle dann doch am Ende wieder. Und bei uns ist es so, dass wir danach reporten, dass das auch danach ausgesteuert wird nach den KPIs. Und da im Performance-Marketing steuern wir wirklich aus und gucken, wie viel Werbeeuros geben wir aus und wie viel tatsächlich Ergebnis holen wir irgendwie mit den Werbeeuros wieder rein. Und das ist dann praktisch, also ähnlich irgendwie wie ein Target ROAS, danach steuern wir sozusagen aus. Und da ist sozusagen unser Attributionsmodell wirklich so unsere Wahrheit.
Okay, so Target ROAS, das ist ja eine transaktionsbasierte Kennzahl. Wie gut könnt ihr das dann schon auf Kundenwerte korrelieren?
Genau, also das ist eigentlich auch das, was auch noch so als Aufgabe vor uns liegt. Wir haben tatsächlich auch noch viele Branding- und Reichweitenkampagnen, die aktuell noch separat betrachtet werden. Das ist eigentlich das, wo wir künftig hin müssen. Also wir arbeiten momentan auch dran, dass wir tatsächlich neben diesem ganzen Thema Marketingsteuerung auch gucken, dass wir unser Attributionsmodell nochmal überarbeiten und dahingehend anpassen. Unsere Vision ist so ein bisschen, dass man wirklich sagt, man steuert tatsächlich auf den Kundenwert am Ende irgendwie aus. Ne? Weil ansonsten ist es halt immer schwierig, gerade mit den Kampagnen, die so ein bisschen eher ein mittel- bis langfristiges Ziel haben, also alles, was eher so im Upper Funnel ist, das ist halt irgendwie schwierig da reinzubekommen. Und das ist das, wo wir uns gerade Gedanken zu machen, wie wir irgendwie mehr von diesem Return on Ad Spend wegkommen und tatsächlich irgendwo auf den Kundenwert kommen. Das wird mit Sicherheit auch nicht von heute auf morgen passieren, aber was ich gut finde, ist, dass das tatsächlich in allen Köpfen angekommen ist, dass das wichtig ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das abbilden können. Das ist ja so ein bisschen so der heilige Gral im Online-Marketing.
Ja, für viele. Das Witzige ist, dass alle rennen diesem heiligen Gral hinterher. Die meisten denken nur, dass andere ihn schon gefunden hätten und suchen immer noch. Aber ich meine,
Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe irgendwie auf Agenturseite mit vielen Kunden zusammengearbeitet, da habe ich den nicht gefunden und wir haben den auch nicht. Ich finde es immer schon mal gut, wenn diese ganzen Abteilungen irgendwie Branding, Performance, wenn die nicht irgendwie jeder ihr eigenes Ding da irgendwie aufbauen, sondern wenn man das irgendwie zusammenfügt, dass man irgendwie auch tatsächlich weiß, okay, Ziel ist es schon, nach einem Kundenwert auszusteuern, weil das ist, glaube ich, das, was unternehmerisch eigentlich langfristig am meisten Sinn macht. Und wenn man die Erkenntnis schon mal hat und da tatsächlich auch irgendwie partnerschaftlich intern erstmal zusammenarbeitet, habe ich bei vielen Kunden auch anders erlebt, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht.
Ja, das fängt ja meistens auch mit der richtigen oder mit der falschen Incentivierung an.
Also genau.
Wenn die Organisation auf den Kundenwert incentiviert wird, ist das ganz anderes als die Transaktionsincentivierer. Ja. Okay. Du sagtest gerade, und das fand ich total interessant, die Attribution, die ganz oft entweder nicht geglaubt wird oder ich habe es auch kennengelernt, dass es mehrere Attributionswelten gibt in einem Unternehmen, je nachdem, was gerade genehm ist. Bei euch, sagtest du, ist das ja schon sehr lange oder das ist eine der ersten irgendwie etabliert, dass Attribution ein sinnvolles Instrument ist, um Werbewirkung irgendwie aufzulösen. Hast du eine Erklärung, du persönlich, aus deinen Erfahrungen als Agenturmensch und als jetzt Verantwortlicher für die Digitalkanäle bei Otto, warum sich das Wissen um Attribution, um die Notwendigkeit und die Schönheit auch von Attribution mit allen Vor- und Nachteilen, warum sich das so unterschiedlich schnell durchsetzt im Markt?
Ja, es ist halt schon so, dass viele natürlich irgendwie sehr stark auf die kurzfristige Performance achten, das muss man fairerweise sagen. Und das ist meistens halt immer so das Problem, warum denen die Attribution so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Also bei den Attributionsmodellen ist es ja so, dass man irgendwie schon dann Closer-Kanäle, sage ich mal, die irgendwie am Ende der Journey sind, dass man die so ein bisschen benachteiligt und Kanäle, die irgendwie am Anfang des Funnels stehen, tatsächlich irgendwie ein bisschen bevorzugt, um das so ein bisschen in Einklang zu bringen. Das machen dann Modelle, das macht man eher einfach so. Aber wenn es da irgendwie hart auf hart kommt, und das habe ich bei unseren Kunden zu Agenturzeiten dann immer erlebt, und man hat halt nur ein gewisses Budget, da wurde dann halt doch immer nochmal geguckt, okay, was sagen denn die Einzelkanäle? Und da hat man dann gesehen, da ist Search ja doch viel besser als irgendwie Display. Und dann hat man das Budget, was man dann hat, tatsächlich auch wirklich dann in Search geschoben. Auch mit dem Wissen, dass es vielleicht nicht langfristig gedacht ist. Aber um kurzfristige Ziele zu erreichen, war das immer so meine Erklärung, weil man dann vielleicht doch immer irgendwie auf die Einzelkanäle geguckt hat.
Ja, total interessant. Ich denke, so ein Versandhändler kann das ja schon seit es Versandhandel gibt, ne? Die haben ja schon ganz früh das Thema der Attribution soll ja irgendwie zur richtigen Budgetallokation irgendwie dienen. Ne? Und da gab es ja schon ganz früh irgendwie die Denke, dass so ein Kunde erstmal vorfinanziert werden muss, dass es Akquisitionskataloge gibt und Akquisitionslisten, anders als die eher abschöpfenden Themen. Hilft euch das, dass ihr diese Versandhandels-DNA drin habt?
Ich glaube schon. Also wie gesagt, ich bin ja auch erst kurz dabei, aber was ich merke, ist halt schon, dass wir, wenn wir zum Beispiel, ich meine, wir müssen auch mal gucken, dass man irgendwie immer auch frische Neukunden reinbekommt, das ist natürlich wichtig. Und da merkt man dann schon, dass es diese Versandhandels-DNA gibt, weil da gibt es dann irgendwie schon Werte, wo man sagt, okay, der Kunde muss sich in so und so viele Saisons, muss er sich dann irgendwie gerechnet haben. Und da gibt es dann irgendwie verschiedene Rechnungslogiken und die kann man dann irgendwie runtersetzen oder hochsetzen. Und man sagt, wir gehen jetzt irgendwie mal verstärkt auf Neukunden, dann wenden die diese Verrechnungslogik an und sagen halt, okay, dann muss der Kunde sich halt erst in 4 oder 5 Saisons gerechnet haben und dafür kann man das irgendwie schon ganz gut nutzen und da merkt man auch, dass man sich das zunutze machen kann, die Versandhandelshistorie.
Ja, ich glaube, der Laden hat halt auch schon CRM gemacht, als es noch auf Papier stattfand. Ne? Also die haben damals auch schon geschaut, wer hat jetzt irgendwie zuletzt aus welchem Katalog bestellt und so. Ne? Auch als das noch echt viel Aufwand war, indem man das auf Papier aufgemalt hat. Aber das glaube ich schon, dass das da mehr als bei vielen anderen auch in der DNA drinsteckt, dass man zumindest irgendwie die Effizienz von Marketingmaßnahmen irgendwie messbar macht. So
gut ja, halt definitiv.
Damals auch ging schon, ne? In den wahrscheinlich 60ern oder so.
Ja, stimmt. Nur weil die so einmal konnten, heißt es ja nicht, dass sie es auch weiterhin immer vortragen können. Also jetzt vielleicht nicht gerade bei Otto, aber ich kann mich da noch an Versandhändler erinnern, die irgendwie aus Fürth oder aus Frankfurt kamen. Die waren auf einmal die größten Postview-Advertiser. Ne?
Okay.
Ich würde sagen, da ist das mit der Attribution irgendwie zu kurz gekommen oder wieder vergessen worden.
Ja, das Thema vielleicht einfach falsch verstanden.
Ja, oder ein Ding der kurzfristigen Incentivierung, ne? Weil die Post-View-Advertiser, da sah zumindest eine Seite des Kanalmixes irgendwie attraktiv aus.
Ja,
das stimmt. So, VTEC vom Krieg, ne? Das ist noch keine 10 Jahre her. Das darf man nicht vergessen. Also, Versandhandel ist ja noch gar nicht so lange in dieser
Digitalisierung ist, ja.
Ja. Die, wir haben vorhin von den zwei Unterschieden in Programmatic gesprochen, zwischen eurer sehr proprietären Lösung und dem, was ihr mit euren Private Deals oder den öffentlich zugänglichen Möglichkeiten im Programmatic machen könnt. Wie siehst du die Weiterentwicklung der, ich will jetzt das GAFA-Thema jetzt nicht so weit nach vorne stressen, aber ich habe gerade so gesagt, dass du sagtest, boah, die Wertschöpfungskette ist überladen. Es gibt ja zwei Welten, also mindestens die von Facebook und Google, wo man mit verhältnismäßig wenig externen Tools und Unterstützung vom Advertiser bis zum Publishing-Inventar kommt. Kannst du dazu sagen, wie sich so die Entwicklung da für euch darstellt, ohne jetzt allzu große Geschäftsgeheimnisse zu verraten?
Ja, genau. Ja, also ich glaube, ich war ja schon mal bei euch zu genau dem Thema. Das ist, glaube ich, 2 Jahre her.
Also nicht im Podcast, sondern auf nicht, der Dreikampagne.
Nee, genau, auf der Dreikampagne war das.
Den gab es damals noch nicht.
Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Abhängigkeit zu diesen Wallet Gardens irgendwie deutlich kleiner geworden ist, muss man fairerweise schon sagen. Also wir haben natürlich schon eine starke Abhängigkeit zu Google, aber auch zu Facebook und dem ganzen Universum, was irgendwie bei Facebook dazugehört. Gerade deswegen stürzen wir uns schon stark auch auf diesen ganzen Programmatic-Markt und gucken halt, dass wir da irgendwie unser eigenes Stack irgendwie aufbauen, tatsächlich irgendwie auch selber so unser Know-how in dem Bereich irgendwie aufbauen. Und Ziel ist es schon, dass wir uns in dem ganzen Marketing-Mix, den wir haben, ich will nicht sagen unabhängig machen von den großen Plattformen, ist unmöglich, aber unabhängiger machen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig und wir schauen da irgendwie schon auf den Gesamtmarketing-Mix. Ne? Und das ist dann ja nicht nur irgendwie die Kanäle, die bei mir liegen. Wir gucken auch, dass wir gerade jetzt im Plattform-Kontext ist bei uns irgendwie schon das Ziel, so ein bisschen von diesem Push, wo Otto ja sehr stark herkommt, also wirklich viele Anstöße zu geben, damit der Kunde dann irgendwie kauft, ein bisschen mehr zu dem Pull zu kommen. Dadurch, dass wir auch ein viel breiteres Sortiment haben, dass der Frequenz auch höher ist, dass der Kunde einfach auch mehr Produkte dann wirklich auch findet. Das ist tatsächlich auch das Ziel. Wir stärken ganz klar unsere Aktivitäten Richtung App. Also gucken halt, dass wir bei uns in der App-Vermarktung App-Downloads wirklich stark da weiter pushen, dass wir wirklich, weil wir auch merken, dass in der App sozusagen die Frequenz, Kauffrequenz viel größer ist, die Warenkörbe sind viel höher. Das sind alles Direkteinstiege, für die du nicht unbedingt bezahlen musst. Du kannst die noch mit Push-Nachrichten bespielen. Wirklich auch und dann in diesem Marketing-Mix sozusagen einen vernünftigen Ausgleich zu bekommen, auch zwischen Kanälen, die du vielleicht nicht bezahlen musst, wie App-Push oder irgendwie auch E-Mail. Aber tatsächlich auch hier und da noch über Printanstöße zu kommen. Das funktioniert tatsächlich dann auch in einem gewissen Maße immer noch. Also ohne, dass wir jetzt irgendwie da große Kataloge versenden, aber im kleinen Maße auch bei unserer Schwester About You, die das ja auch hier und da wieder machen, funktioniert das schon. Und das muss dann nachher irgendwo ein Mix sein, ne? Auch irgendwie mit einem Anteil in Display Programmatic, wo wir stärker reingehen, dass man so halt es irgendwie schafft, nicht irgendwie komplett abhängig von den großen Playern wie Google und Facebook zu sein.
Ihr habt ja zumindest auch, einen Vorteil gegenüber so Playern wie About You, die erst seit 3-4 Jahren jetzt dabei, oder 5-6 Jahren vielleicht dabei sind, ne? Dass ihr auch schon Millionen Bestandskunden aus der Vergangenheit mitbringt, die auch irgendwie noch eine Menge Potenzial haben wahrscheinlich, ne? Das wird ja sicherlich in dem Laden auch immer noch ein sehr großer, relevanter Part bleiben, die CRM-mäßig zu reaktivieren.
Ja. Ich wollte genau fast das Gleiche sagen. Ne? Also die Plattform hat ja die Chance, zu einer Destination-Site zu werden, wenn ihr mehr als nur euer eigenes Sortiment habt, mit unterschiedlichen Preisen und unterschiedlichen Logistikoptionen. Cool, das ist eine spannende Entwicklung, die ihr da vor euch habt. Wie sieht das organisationsseitig aus? Wachst ihr noch? Habt ihr noch unglaublich viel offene Stellen, die ihr noch füllen müsst? Dann kannst du jetzt hier die Möglichkeit. Hier
Ich kann es für den Gesamtkonzern gar nicht sagen, was da irgendwie offen ist. Ich kann es ja mal sagen, für unsere Online-Marketing-Abteilung, da sind tatsächlich ein paar Stellen offen. Ich glaube, gerade im Search-Umfeld sind einige Stellen, die offen sind. Was wir aber auch ganz stark suchen, sind wirklich Data Engineers, Data Analysten, also alles, was so in die Richtung geht. Das ist halt grundsätzlich eine Entwicklung, die wir im Online-Marketing ja sehen. Es geht alles mehr Richtung algorithmische Steuerung. Die Aufgaben verschieben sich irgendwie schon stark. Also vom klassischen Kampagnenmanager, der wirklich dann seine Kampagnen irgendwie eingebucht hat und irgendwie Keyword-Listen gemacht hat und so weiter, Das ändert sich gerade stark. Das heißt, wir gucken schon, dass wir irgendwie schon vermehrt Leute einstellen mit technischem Hintergrund oder halt Data Analysten. Also all diese Leute, die da am Markt draußen noch unterwegs sind, die können sich gerne mal bei uns melden. Ja,
ich habe jetzt noch eine Frage an dich persönlich, aber ich weiß nicht, Thomas, du hast auch gerade Luft geholt.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, wer sich bei dem Jan bewerben will, darf gerne einfach eine E-Mail an info@d3con.de schreiben. Wir schicken das dann weiter und kriegen dafür Schnitzel von dir.
Genau. Du, wie hältst du dein Wissen frisch? Du hast jetzt Herausforderungen hinter dir, hast Herausforderungen vor dir. Wie machst du das, außer dass du dich auf so tollen Konferenzen wie der D3Con? Genau.
Das hätte ich jetzt gesagt. Also ich bin natürlich auf vielen tollen Konferenzen, obwohl man sich da auch immer gucken muss, auf welche Konferenz gehe ich jetzt. Ne? Ja. Kennst du ja selber, wenn du willst, kannst du jede Woche auf 3 Konferenzen gehen. Also da muss man sich immer so ein bisschen die Themen rauspicken. Wir haben halt mit den großen Playern natürlich irgendwie regelmäßige Termine, wo wir irgendwie da geupdatet werden.
Entschuldigung, was sind die großen Playern? Die großen Publisher-Technologie-ähnlichen Player? Also die Facebook, Googles
zum Beispiel, genau, dieser Welt? Ja, genau. Also da sind wir natürlich irgendwo immer up to date. Und wir haben intern irgendwie schon die Runden, wo wir viel zusammensitzen, auch irgendwie konkrete operative Themen irgendwo durchsprechen. Für mich ist es natürlich auch immer so ein Balanceakt zwischen das Gesamte irgendwie im Überblick haben und dann irgendwie in die Kanäle irgendwie reintauchen. Das heißt, ich bin auch nicht in jedem Maschinenraum da drin, aber ich glaube, die ganzen Zusammenhänge muss man irgendwo verstehen. Und da sind wir tatsächlich irgendwie auch mit unseren großen Playern irgendwie viel im Austausch. Intern haben wir dafür viele Austauschrunden, auch irgendwie mit unseren BI-Leuten. Was ich auch ganz schön finde, ich bin ja auch jetzt neu dabei, mir hat man gesagt, dass es früher nicht so war, aber jetzt so ist, dass man sich tatsächlich mit allen Otto-Schwestern sehr viel auch austauscht, da irgendwie auch Learnings teilt, das finde ich total schön. Funktioniert wirklich öfter, es gibt viele Formate, wo sich dann auch im Online-Marketing viel ausgetauscht wird und ja, das finde ich super. Die Gruppe, Otto-Gruppe ist natürlich riesig, also von daher gibt es da auch immer wieder neue Anstöße.
Eins hast du noch vergessen, du hörst regelmäßig in die 3Con-Podcast.
Den höre ich natürlich auch noch
regelmäßig. Hoffentlich ab jetzt.
Genau.
Cool.
Super.
Ja. Schönes Schlusswort. So, hast du noch was?
Nee, ich bin wunschlos glücklich. Das fand ich total interessant.
Wunderbar. Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Ja, ich freue mich, dass wir uns am 31. März, glaube ich, bist du auf der D3Con Advertisers Day wieder auf der Bühne oder bist du auf der Konferenz am 1.4.? Das habe ich jetzt vergessen. Egal, du bist beide Tage da. Ich freue mich, dass wir uns auf der D3Con 2020 wiedersehen. Vielen Dank für deinen Besuch, Jan. Viel Erfolg weiterhin. Auch dir, Erik. Cool, dass du dabei warst.
Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.